Umgebung, die weitere Umgebung denken, ist, dass es einen Krieg geben könnte zwischen Israel und den Iranern, also mit Iran direkt. Wie realistisch ist diese Angst? Wie ernst müssen wir auch die Drohungen immer wieder nehmen, die von israelischer Seite ausgeht, dass sie einen Krieg gegen die iranischen Atomanlagen, wie man so schön sagt, führen würden?
Das ist eine Frage, die in den israelischen Medien praktisch jeden Tag erörtert wird. Bis jetzt hat noch nie jemand eine gültige Antwort gefunden. Ich neige dazu anzunehmen, dass es im Moment eher unwahrscheinlich ist. Es ist bekannt, dass Netanyahu vor ungefähr 5 Jahren schon einmal in einem Anfall von Mut, der ihn selten packt, dafür plädiert hat, iranische Atomanlagen zu bombardieren. Und das ist auch bekannt, von Seiten des Militärs und von Seiten des Mossads starker Widerstand entgegenkam. Seither hat Netanyahu meines Wissens, also nach dem Wissen der israelischen Medien und Kenner der Lage, eine solche Offensive nicht mehr lanciert. Ich sehe es im Moment nicht. Iran ist stark geschwächt. Man guckt jetzt einmal, welche Konsequenzen die Sanktionen haben werden. Sollte sich Iran aber als militärisch wieder aktiver zeigen, halte ich es letztlich nicht für ausgeschlossen. Vor allem eben auch, solange Trump da ist. Die Saudis werden sowieso israelische Jets ihr Gebiet überfliegen lassen im Falle eines Angriffes. Also ganz ausschließen möchte ich es nicht, aber ich halte es im Moment für unwahrscheinlich.
Vielen Dank. Und damit öffnen wir die Runde. Fragen, Peter Baschi.
Ich hätte nicht wirklich eine Frage, sondern eine Bitte. Wäre es möglich, dass Ihr Manuskript, das ja jetzt nicht vollständig präsentiert wurde, kopiert wird und an uns verteilt wird vor dem Ende dieser Konferenz?
Gut, das wäre schon eine Bemerkung. Dann haben wir Uwe Halbach und Heidi. Uwe Halbach, bitte.
Sie haben das Verhältnis Trump-Netanyahu angesprochen. Wie sieht es mit dem Verhältnis Netanyahu?
Bitte? Näher ans Mikrofon. Ah, ja.
Sie haben das Verhältnis Trump-Netanyahu angesprochen. Wie sieht es aus mit dem Verhältnis Netanyahu-Putin? Auch angesichts der Präsenz der russischen Gemeinde in Israel. Ich meine, Russland hat es ja geschafft, das ist ganz erstaunlich, sich zu repositionieren im Mittleren Osten, und zwar zwischen lokalen und regionalen Akteuren, die in total feindlichem Verhältnis zueinander stehen, völlig ausbalanciert, gleichermaßen mit Saudi-Arabien und Iran, gleichermaßen mit Israel und Palästina und so weiter. Also wie sehen Sie das Verhältnis Russlands in diesem Kontext?
Wie sagt man so schön, ich bin froh um diese Frage, ich bin aber wirklich froh um diese Frage, weil das ist genau der Teil, den ich weggelassen habe, also das Verhältnis zu Russland. Wirklich ganz kurz, Russland ist eben das große Problem für Israel natürlich, weil die ganzen Aktionen, also diese Vorwärtsverteidigung, diese aktive Vorwärtsverteidigung, die Israel in Syrien betreibt, die gilt ja im Allgemeinen den Verbündeten oder sagen wir Alliierten Russlands, nicht? Also den Truppen Assads, die werden bombardiert, es werden iranische Stellungen, Raketenkontrollzentren, Drohnenkontrollzentren, Militärflugplätze und so weiter, es werden Konvois des Hezbollah bombardiert. Also all das sind Organisationen, die auf Seite Russlands kämpfen. Heikel. Aber eben, ich glaube, dass es kein grundsätzlicher Konflikt ist, und ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Netanyahu und Putin im Grunde besser ist als das zwischen Netanyahu und Trump. Das wird jetzt wirklich viele überraschen, weil in Israel wird das hohe Lied gesungen, dieser Freundschaft Trump-Netanyahu, die ich für eine für Israel außerordentlich gefährliche und schon fast fatale Entwicklung halte. Trump und Netanyahu verstehen sich recht gut, die sind beide nun wirklich schlau.
Also, du meinst Putin jetzt?
Netanyahu und Putin, habe ich gesagt. Sorry, Netanyahu und Putin, tut mir leid. Die verstehen sich gut, die sind beide wirklich schlau. Sie haben sich auf Generalstabsebene abgesprochen. Es ist schon zu Zwischenfällen gekommen, aber diese Zwischenfälle sind sehr, sehr rar gewesen. Also einmal hat eine syrische Luftabwehrrakete ein russisches Flugzeug getroffen und die Russen haben gesagt, das sei nur deshalb möglich gewesen, weil israelische Jets da im Wege rumflogen und die Verbindungen jammten. Also zu solchen Dingen kommt es natürlich, aber das wird ausgeräumt. Grundsätzlich aber ist Putin überhaupt nicht an einem Konflikt mit Israel interessiert und Israel ist überhaupt nicht an einem Konflikt mit Russland interessiert und man hat die Mittel, das zu beseitigen. Was das Weitere, die Bündnislage Lage ist ebenso klar. Putin ist auch ein Unterstützer des Generals Khalifa Haftar in Libyen. Das ist ein enormes Problem für die Weltgemeinschaft, weil jetzt mittlerweile Frankreich, Russland, Saudi-Arabien, Israel, Ägypten natürlich und andere Haftar mehr oder weniger offen unterstützen, während die sogenannte Weltgemeinschaft eben den Präsidenten der Einheitsregierung Sarraj unterstützt. Also da haben wir eine außerordentlich delikate Lage, aber auch hier ist die Positionierung von Israel ganz klar auf Seiten Russlands. Ich sehe überhaupt keine Probleme auf lange Sicht.
Nächste Frage von Heidi Tagliavini.
Ja, danke für dieses fulminante Referat. Ich habe eine Frage, die sich ja jedes Mal stellt. Wir behandeln diesen Konflikt und beobachten diese Region seit Jahren mit größter Sorge. Und wenn ich an Konflikte, die ausbrechen, denke, dann frage ich mich, was braucht es und übersehen wir bei der gegenwärtigen Aufrüstung all dieser Länder in der Region, übersehen wir nicht einen Zufallsfaktor, der einen größeren Konflikt auslösen könnte? Ich mache die Analogie kurz zum früheren Jugoslawien. Ich war immer in meinen ersten Jahren in Bern in einem Stab, der für den Bundesrat, die Regierung, die Lage, die Sicherheitslage in der Welt beschreiben musste. Und die Frage kam jedes Mal, Serbien rüstet auf, Serbien ernennt nur noch serbische Offiziere in dieser jugoslawischen Armee, es steuert alles auf einen Krieg zu und die Frage kam, wann kommt der? Und wir haben es alle nicht, das war ein kleines Nebenereignis, dass diesen Krieg dann eigentlich in kürzester Schnelle ausgelöst hat und flächendeckend auch gemacht hat. Und hier wäre ja die Flächendeckung auch durch einen kleinen Auslöser sehr schnell möglich, auch durch die große Aufrüstung. Also inwiefern ist dieser Gedanke auch im Bewusstsein der Leute, dass eigentlich ein kleiner Funke ein größeres Feuer auslösen könnte?
Ja, also diese Erkenntnis ist sicher da. Ich habe einfach das Gefühl, dass im Moment, ich werde oft gefragt, wen schätzt du denn als am friedliebendsten ein? Also wer möchte am ehesten Frieden haben? Ich muss da ja sagen, dass also zum Beispiel die Menschen in Gaza, die darf man fast nicht fragen. Ich meine, die Frage ist so dumm. Natürlich möchten die Frieden haben. Hamas hin oder her. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb sie die Schnauze voll haben von der Hamas. Es gibt noch viele, viele andere Gründe. Aber die möchten Frieden. Die Menschen im Westjordanland möchten Frieden haben. Ich muss ganz offen sagen, dass ich am meisten Menschen antreffe, die so etwas wie Kriegslust verspüren, in Israel sitzen. Und zwar bei den Rechten. Die möchten wirklich annektieren. Das ist überhaupt keine Frage. Die möchten das nehmen. Denken Sie das sauber zu Ende? Mit allen Konsequenzen? Nein, das tun Sie ganz sicher nicht. Also Leute wie Bennett, also Leute, der ist jetzt abgewählt, by the way. Es gab auch gute Resultate dieser Wahl. Das ist ein Antidepressivum. Leute wie Bennett oder Lieberman, der ist jetzt dabei. Lieberman halte ich für sehr viel schlauer als Bennett. Aber Bennett, der wollte angreifen. Also der wollte ihn, also beschlagnahmen. Also mindestens 70% des Westjordanlandes. Ich glaube aber insgesamt, dass gerade in der israelischen Bevölkerung das Gefühl da ist, dass man wähnt sich in Sicherheit. Trump ist auf Seiten Israels. Man glaubt das. Was man auch dazu rechnen muss, ganz klar, Israel ist unglaublich stark in der Region. Israel, ich meine, ein Vergleich zwischen Israel und Palästina, da ist fast schon absurd, stärkenmäßig. Ich meine, Palästina oder die Palästinenser hätten nur eine Chance mit Hilfe von außen. Und das macht eben Israel extrem sicher und das macht gewisse Leute sehr übermütig. Und das macht gewisse Leute so übermütig, dass sie bereit wären, auch den Funkenflug, den du erwähnt hast, in Kauf zu nehmen. Also das halte ich für sehr gefährlich. In der arabischen Welt, glaube ich, ist das Problem, wie gesagt, man spricht nicht viel davon. Ich habe immer festgestellt, es ist so ein bisschen entrückt. Es ist immer da, es wird oft im Liedgut beschworen. Man singt gerne, also man hört viele Lieder über Palästina, wenn man das Radio anstellt. Aber es spielt eine sehr geringe Rolle.
Noch eine Frage haben wir Möglichkeit. Dann haben wir schon mit einem gewissen Überziehen der Zeit. Hör, bitte sehr, Tobi.
Vielen Dank, sehr guter Vortrag. Ich hätte nur eine kleine Frage eben zu Syrien noch. Also Israel hat ja Anhänger der Nusra-Front auch verarztet und so weiter und so fort. Und da gibt es ja dann eben diese Verschwörungstheorien und es gibt auch Interviews mit hohen Israelis, die eben sagen, ja, also mit der Al-Qaida hat uns noch nie angegriffen, aber der Hisbollah greift uns immer an und dann, also wo das auch offen gesagt wird und vielleicht als Experte von, könntest du etwas dazu sagen?
Ja, nein, also das glaube ich eher nicht. Es ist in der Tat so, dass Israel den IS und diese anderen Gruppen, also die sunnitischen Gruppen, die sich gegen Assad gestellt haben, praktisch nie angegriffen hat. Das ist korrekt. Es gab aber einen Zwischenfall vor ungefähr anderthalb Jahren, bei dem dann ungefähr 4 oder 5 IS-Mitglieder ganz in der Nähe der israelischen Grenze getötet wurden. Also es gab auch das andere. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil ich wirklich dem Mossad praktisch alles zutraue, dass in taktischen Lagen den Gruppen, die sich gegen die Kräfte Assads gewandt haben, vor allem in Quneitra, im Süden von Syrien, dass die eine gewisse Hilfestellung erfahren haben, zum Beispiel auch im Sinne von geheimdienstlichen Informationen, also wo befindet sich der Gegner, wie stark ist er, wann kann man ihn am besten angreifen. Also so etwas halte ich nicht für ausgeschlossen, aber dazu sagt natürlich das israelische Militär nichts. Und dass Israel ein Interesse, ein wirkliches Interesse daran gehabt hätte, dass jetzt diese Seite den Krieg gewinnt oder so, davon kann natürlich keine Rede sein.
Vielen Dank, Uli Schmid, für dieses Referat, für die Diskussion. Herzlichen Dank. Merci. Okay.